Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Vor einer Woche, etwa um diese Zeit, kam die Nachricht vom Tod Alexei Nawalnys über die Nachrichtenagenturen. Das war ein politischer Schock, mitten auch rein in die Münchner Sicherheitskonferenz, bei der ja auch Nawalnys Frau, Nawalnys Witwe, Julia Nawalna ja aufgetreten ist, dann kurz danach. Mittlerweile hat sie ja auch angekündigt, das politische Werk ihres Mannes fortsetzen zu wollen. Der, das ist bekannt, ein Oppositioneller gegen Putin war. Keine Frage also, aber zum Beispiel im Ukraine-Krieg durchaus eher nationalistisch aufgetreten ist, auch die Krim ganz selbstverständlich Russland zugehörig befand. Was heißt vor diesem Hintergrund das Engagement von Julia Nawalnaja für die Ukraine? Das war eine Frage heute Morgen im Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter in Berlin im Deutschlandfunk. Und ich verrate Ihnen schon mal, dass mein heutigen Gast Sabine Fischer allein diese Frage schon gestört hat. Sie können uns gleich sagen, warum, aber ich würde sagen, wir hören uns vorher nochmal die Antwort an von Alexei Makeyev.
Es ist sehr schwer, jemanden in Russland zu finden, der sich wirklich und ernst als Partner der Ukraine dasteht. Ich habe von 140 Millionen Russen vielleicht eine Handvoll von Russen gesehen, die zu uns Ukrainer gekommen sind und gesagt, na wissen Sie, ich habe auch eine Verantwortung dafür, dass wir Russen euch Ukrainer zugetan haben.
Alexei Makeyev, die Antwort des ukrainischen Botschafters hier in Berlin auf eben diese Frage, Frau Fischer, bei der Sie geschrieben haben auf X, also auf dem früheren Twitter heute Morgen, völlig unangemessen. Warum?
Also ich fand die Formulierung der Frage ganz schwierig, denn die Frage war so formuliert, ob Julia Nawalnaja eben jetzt eine Partnerin ist für die Ukraine. Und das dahinter steht für mich so ein deutscher Wunsch, ja, dass Versöhnung zwischen Russland und der Ukraine doch bitte möglich sein soll. Auch unter den jetzigen Kriegsbedingungen, weil wenn es sich um gute Russen handelt, dann müssen Ukrainerinnen und Ukrainer das doch verstehen. Und das überschreitet eine Grenze in meinen Augen, die nicht überschritten werden sollte, vor allen Dingen, solange dieser Krieg noch läuft. Denn wenn man sich überlegt, welche Dimension dieser Krieg hat und was für Kriegsverbrechen in diesem Krieg begangen worden sind in den letzten zwei Tagen und während wir hier sprechen, weiter begangen werden, dann ist einfach von der ukrainischen Gesellschaft nicht zu erwarten, dass sie jetzt zum Beispiel Julia Nawalnaja oder sogar Alexei Nawalny als Partner identifiziert. Ich würde ganz gerne noch was, ganz kurz gerne noch was zu Nawalnys Position zum Krieg sagen, weil auch da muss man wirklich, das muss man nuanciert sehen. Es ist richtig, dass Nawalny in den 2000er Jahren, also zu Beginn seiner politischen Laufbahn, mit nationalistischen Ideen gespielt hat. Das richtete sich dann vor allen Dingen auf Menschen aus dem Kaukasus, aus Zentralasien. Er hat sich sehr verhalten zur Annexion der Krim geäußert, was ihm viele übel genommen haben, zu Recht. Er hat seine Position dann sukzessive verändert. Er hat genau vor einem Jahr zum ersten Jahrestag ein Manifest veröffentlicht, 15 Punkte, er hat es genannt, 15 Punkte eines Bürgers, der Gutes für sein Land will. Und da hat er sehr klar und eindeutig gegen den Krieg Stellung bezogen, hat den Rückzug aller russischen Truppen aus der gesamten Ukraine gefordert, hat Reparationen gefordert und auch schon einen Vorschlag gemacht, wie das umgesetzt werden könnte, hat Transitional Justice, also Sühne, Verantwortung und Sühne für die Kriegsverbrechen gefordert. Und ich finde, das sollte man als sein Vermächtnis sehen. Und Julia Nawalnaja hat bislang kein politisches Profil. Ja, sie ist ähnlich wie Svetlana Tsikhanouskaja, also die Frau des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten in Belarus, sozusagen bis zu dem Punkt, an dem sie in die politische Situation hineingestoßen worden ist, jetzt im Falle Julia Nawalnaja durch den Mord an ihrem oder die Vollendung des Mordes an ihrem Mann, ist sie eigentlich die unterstützende Ehefrau gewesen. Und ich denke, sie wird sich sehr nah an Nawalnys Programm jetzt bewegen, aber sie muss ihr eigenes politisches Profil noch entwickeln. Insofern ist es jetzt wirklich noch viel zu früh, darüber zu sprechen.
Ich glaube, aus diesen Fragen und diesem Suchen spricht die Hoffnung nach einem Wladimir Putin und nach dem, die ihn stützen, auf ein Russland zu treffen, mit dem die Ukraine zuallererst, aber natürlich auch dieses Europa zusammenarbeiten kann. Wahrscheinlich einfach auch aus dem Gefühl heraus, es kann nicht sein, dass dieses riesengroße Land am Rande Europas, als Teil Europas ja auch teilweise, dass es einfach so komplett ausfällt, dass wir nicht mehr in eine Dialogsituation kommen können.
Ja, ich verstehe diese Frage natürlich auch. Und ich meine, ich habe die letzten 25, 30 Jahre meines Lebens, also bis zum Ausbruch des Großen Krieges, ja auch damit zugebracht, ja, gesellschaftliche Kontakte zwischen Russland und Europa zu organisieren und mich da zu engagieren. Aber mir ist in dieser Zeit eben auch immer klarer geworden, und zwar schon deutlich vor 2022, dass solange dieses Regime in Russland an der Macht ist, politischer Dialog auf staatlicher Ebene und so etwas wie kooperative Sicherheit in Europa, das war ja das, wovon in Deutschland sehr viele bis zuletzt geträumt haben, dass das nicht möglich ist. Und mit diesem Krieg hat das Regime noch einmal eine Grenze überschritten. Das heißt, es gibt natürlich ein demokratisch gesinntes Russland, das auch wirklich gegen diesen Krieg ist. Teilweise operieren diese Menschen auch noch in Russland unter hoher persönlicher Gefahr und hohem persönlichem Risiko. Aber dieses demokratische Russland ist einfach sehr, sehr schwach. Ja, wir müssen, also ich finde, wir müssen unbedingt mit diesem demokratischen Russland arbeiten. Das schließt Julia Nawalny und ihre Organisation natürlich mit ein. Aber ich erwarte nicht, dass das in absehbarer Zeit tatsächlich zu politischem Wandel in Russland führt, wenn die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnt. Also wir dürfen auch nie vergessen, was für einen extrem engen Zusammenhang es zwischen diesem Krieg und den innenpolitischen Entwicklungen in Russland gibt.
Mhm. Halten Sie denn diesen Krieg für gewinnbar? Kann man gegen Russland diesen Krieg gewinnen, zumal wir sehen, wie unglaublich viele Ressourcen Putin bereit ist, reinzustecken in diesen Krieg?
Also Sieg und Niederlage ist ja immer eine Definitionsfrage. Mhm. Ich gehe fest davon aus, dass ja, es absolut möglich ist für die Ukraine, signifikante militärische Erfolge zu erzielen, ne? Auf ihrem eigenen Staatsterritorium. Wir reden ja jetzt nicht hier von Eroberung russischer Gebiete oder Einnahme Moskaus oder sonst irgendwelchen größenwahnsinnigen Ideen, sondern es geht um die Befreiung ukrainischen Gebiets. Und mit der entsprechenden Unterstützung, ja, bin ich davon überzeugt, dass das möglich wäre. Und letztendlich geht es darum, die Ukraine militärisch so zu stärken, dass in Russland die Erkenntnis wächst, dass dieser Krieg militärisch oder dieser Konflikt militärisch nicht zu gewinnen ist. Ja, das ist ein Kontinuum. Und wir können den Punkt, an dem dann meinetwegen Verhandlungen möglich werden, weil Russland seine weil sich in Russland politisch was ändert oder die Maximalforderungen, die russischen, fallen gelassen werden, den können wir nicht festlegen im Vorhinein. Mhm. Aber ich glaube, man kann darauf hinarbeiten.
Wie gut können wir uns auf diese Frage vorbereiten oder versuchen, jetzt schon Erkenntnisse zu haben, was beispielsweise eine Rückeroberung der besetzten Gebiete bringen würde, was es auslösen würde in Russland? Das kann natürlich das Szenario, das wahrscheinlich den demokratischen Kräften vorschwebt in Russland, eine Implosion des Systems hervorbringen, wobei natürlich auch immer noch die Frage ist, was kommt danach? Ist das dann wirklich ein sich in eine liberale Demokratie entwickelndes Russland oder ein möglicherweise noch autoritäreres? Oder die zweite Frage, könnte es gerade eben auch dazu führen, dass die Eskalation weiter nach vorne getrieben wird, dass die Kräfte, die der Ukraine helfen, diesen Krieg dann zu gewinnen, die Gebiete zurückzuerobern, also die NATO, das wird ja in Russland auch so formuliert, der Krieg gegen die NATO, dass die dann auch wirklich aus russischer Perspektive nicht nur verbal ein Kriegsgegner wird.
Also Russland sieht sich seit 10 Jahren in einem Krieg mit der NATO. Ja, das ist die russische Behauptung und deswegen ins russische Narrativ gesetzt ist der Krieg, den Russland jetzt in der Ukraine führt, ja auch kein Angriffskrieg, kein russischer Angriffskrieg, sondern es ist ein Verteidigungskrieg gegen die NATO, die Ukraine instrumentalisiert. Ja, also dieses Bild vom Krieg der NATO oder von NATO als Kriegspartei existiert in Russland schon seit lang oder existierte lange, bevor Russland die Ukraine abermals überfallen hat.
Aber wenn ich kurz eingreifen darf, es gibt nach wie vor diesen Schritt nicht und diese Bereitschaft Russlands, Putins zu sagen, die NATO dann auch wirklich anzugreifen.
Ja, ja. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass das auch perspektivisch nicht der Fall sein wird, weil ich denke, selbst in Russland wird verstanden oder selbst dieses Regime versteht, dass es der NATO militärisch massiv unterlegen wäre. Ja, also es gibt aus meiner Sicht tatsächlich kein Interesse auf russischer Seite, in einen direkten Krieg mit der NATO gezogen zu werden. Also zunächst mal, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ich denke, die Ukraine zu unterstützen, ukrainische Gebiete zu befreien, sollte geschehen, weil dieser Krieg völkerrechtswidrig ist, weil er die europäische Sicherheit extrem beschädigt hat und massiv weiter bedroht. Ja? Also die Unterstützung sollte erfolgen um der Ukraine willen. Wir haben seit Beginn der Vollinvasion immer wieder gesehen, dass wenn Russland militärisch unter Druck geriet, dass das innenpolitische Effekte hatte. Wir haben das gesehen im Herbst 2022, als die Ukraine mit ihrer ersten Gegenoffensive sehr erfolgreich war und Putin sich dann entschied, eine Teilmobilmachung anzukündigen. Das hat sofort massive Gegenreaktionen in der Gesellschaft verursacht. Wir haben das gesehen im Frühjahr 2023, die Auseinandersetzung zwischen dem damals noch lebenden Chef der Wagner-Gruppe, Prigozhin, und dem Generalstab und dem Verteidigungsministerium, die dann letztendlich gemündet ist in diese Prigozhin-Meuterei. Also immer wenn Druck, militärischer Druck in der Ukraine auf Russland lastete, gab es innenpolitische Folgewirkungen. Ja, und deswegen, und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft wieder so sein wird. Wo das dann hinführt, ist eine andere Frage. Es gibt wenig Potenzial für eine wirkliche Demokratisierung, das muss man auch ganz klar so sehen. Aber selbst eine Implosion dieses Regimes würde mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit militärischen Druck von der Ukraine erstmal wegnehmen,